wir sind jetzt auch da genauso, wo wir sagen, die Patienten sollen eine personalisierte Therapie bekommen, aber genau so eine personalisierte Vorhersage sollen unsere Patienten auch bekommen und die Kernspinnenbildgebung macht das möglich.
Das war die Stimme unseres heutigen Gastes, Herrn Professor Sergio Kropa aus der Universitätsmedizin in Mainz. Mit ihm spreche ich heute zum Thema MRT-Bildgebung bei Multiple Sklerose. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Roche Nervennahrung Podcasts, dem Podcast von Neurologen für Neurologen. Ja, lieber Sergio, ich freue mich sehr, dich heute hier im Podcast dabei zu haben und dich würde es nicht wundern, ich würde mich gerne heute mit dir über MRT und Möglichkeiten der Bildgebung unterhalten und würde gerne einsteigen. Was gab es Neues zum MRT, zur Bildgebung bei der multiplen Sklerose im letzten Jahr und wo geht die Entwicklung hin aus deiner Sicht?
Ja, vielen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, über dieses wichtige Thema zu sprechen. Die Bildgebung ist für die Diagnosestellung und noch viel mehr mit der Zeit für die Prognose, für die Vorhersage der Verläufe wirklich in den letzten Jahren wichtiger geworden und viele wichtige, entscheidende Arbeiten dazu sind mit auf den Weg gekommen.
Und gerade die Magnims-Kriterien nehme ich an, was würdest du sagen, ist jetzt sozusagen für die Hörerinnen und Hörer da der entscheidende Aspekt?
Richtig, so, dieses Jahr kommt die nächste Entwicklung, kommt die Information, die wir aus den letzten Jahren bekommen haben, dass mithilfe von Bildgebung wir die Differentialdiagnostik noch besser hinbekommen können mit der Darstellung der Vene, Central Vein Sign, was hinzukommt zu Differentialdiagnostik, dann die Charakterisierung von der Beteiligung von Nervus Opticus, was wirklich jetzt multimodal möglich ist und die Kernspinnenbildgebung ebenfalls eine Rolle spielt und insgesamt nochmal die Differenzierung Sensitivität, Akuität, so dass wir für die Patienten die Diagnostik, die Differentialdiagnostik deutlich besser gestalten können.
Jetzt muss man sagen, wenn man solche MRT-Vorträge hört, jeder MR-Bildgebungsspezialist hat dann noch so eine Lieblingssequenz. Sei es der eine schwört auf die diffusionsgewichteten Bilder, der nächste will ein Double Reversion in Covery-Bildgebung, um kortikale Läsionen zu detektieren. Das macht alles immer total viel Sinn. Wenn man dann aber zu einem Radiologen kommt, sagen die, das ist zeitlich gar nicht abbildbar, such dir sozusagen aus, was es braucht. Also Standardisierung von Bildgebungsprotokollen. Wie habt ihr das bei dir in Mainz und Umgebung hingekriegt, dass ihr gute, standardmäßig gute Bilder habt?
Letztendlich ist das wichtig, dass man unbedingt ins Gespräch kommt mit den Neuroradiologen, aber auch mit den kooperierenden Einrichtungen. Und da sind ein paar Sequenzen, leider nicht nur eine, die man sich absolut wünscht, aber es sind ein paar wirklich grundsätzliche Prinzipien, die ganz trivial einfach sind. Eine 3D-T1-Sequenz, die hilft nicht nur die Black Holes, aber auch die Atrophie sehr gut darzustellen. Dann eine 3D-FLAIR-T2-Sequenz, ebenfalls für die Darstellung, für die Segmentierung der Läsion sehr gut möglich ist und schon nach Möglichkeit auch wirklich die Empfehlungen von Magnims, von der Konsensus, von der europäischen und amerikanischen Gremien, die dazu eine wichtige Rolle spielt, aber letztendlich genau im Gespräch, dass das auch klinisch praktikabel bleibt.
Jetzt hast du sollten Marker wie Atrophie angesprochen. Das ist ja auch etwas, was in den letzten Jahren immer mal wieder ja sozusagen gehypt ist, ja fast gefordert wurde. Dann gab es aber auch die Gegner, die gesagt haben, was hilft uns das jetzt sozusagen eine globale Atrophie zu messen? Also wie ist so deine Einstellung zu diesen ganzen Markern für oder als Surrogatparameter für Krankheitsprogression und Degeneration?
Ja, leider ist es nicht so, dass wir eine Lösung haben, so one size fits all. So, das heißt, wir für alle Patienten eine Lösung haben und das ist die Läsionszahl. Nein, das sagt nicht den weiteren Verlauf voraus, auch nicht die Atrophie. Das heißt, Wir sind jetzt auch da genauso, wo wir sagen, die Patienten sollen eine personalisierte Therapie bekommen, aber genau so eine personalisierte Vorhersage sollen unsere Patienten auch bekommen. Und die Kernspinnenbildgebung macht das möglich.
Ja, und sind denn eben diese Marker wie globale Atrophie oder wir sehen es teilweise in den Studien, dass dann kortikale Atrophie nochmal von der Thalamusatrophie abgetrennt wird, sind das die Richtungen, in die wir gehen müssen?
Doch, so die Atrophie, letztendlich wirklich die ablaufende Neurodegeneration und auch inflammatorische oder akute neuroinflammatorische Aktivität unabhängig her, fortlaufend, fortschreitende Erkrankung muss unbedingt ebenfalls quantifiziert werden, gemessen und in die Entscheidungsfindung für die Patienten, für die Therapieentscheidungen mit einfließen. Das heißt, die brauchen wir nicht unbedingt punktuell, ob das thalamisch oder global kortikal, mehr wirklich Modelle, die wirklich dann auf der Patientenebene die Vorhersagekraft haben.
Also im Prinzip der Gruppenvergleich aus den Studien versus dann die individuelle Vorhersagbarkeit auf einen einzelnen Patienten bezogen. Ja.
Genau, so das ist so, wie aktuell die ganzen KI die technischen Möglichkeiten, wo wir die Algorithmen wirklich auf großen Kohorten dann trainieren und diese Algorithmen dann das schaffen, dass wir wirklich in jedem einzelnen Patienten dann die Vorhersagekraft hinbekommen.
Jetzt weißt du ja, dass ich ursprünglich mal in der Elektrophysiologie angefangen habe und deswegen eine besondere Liebe quasi zu Netzwerken habe. Und ich glaube auch, dass unser Gehirn ja sozusagen eine unfassbare Sammlung von funktionellen Netzwerken ist. Und insofern interessieren mich auch eure Arbeiten immer wissenschaftlich sehr stark, wo ihr ja versucht, sozusagen Netzwerkanalysen zu machen. Also ich finde, ich sage das jetzt mal salopp und will da auch niemandem zu nahe treten, aber ob jetzt eine Hirnregion ein bisschen größer, ein bisschen kleiner, es ist ja eine Sache, aber das heißt ja noch nicht so ganz viel für die Funktionalität, die dahinter steckt. Und jetzt geht ihr ja diesen Weg und versucht, funktionelle Netzwerke in gewisser Weise zu messen und auch deren Entwicklung, Veränderung über die Zeit zu detektieren. Könntest du da so ein bisschen mal einen Hintergrund oder einen Einblick in eure Werkstatt geben?
Ja, genau richtig. Das sind auch genau Entwicklungen, die aus der Neurophysiologie kommen, von den alten EEG-Arbeiten, wo wir wussten, dass die Verlangsamung, die wir im EEG auch messen mit Theta, dass die mit einer Funktionsstörung des Gehirns. Und einfach, weil die Verläufe so unterschiedlich sind, weil die Therapieoptionen eine Rolle spielen. Deswegen brauchen wir Lösungen quasi, die wirklich auf Gruppen und auf einzelnen Patienten anwendbar sind. Und das erlaubt die Netzwerkanalyse. Sie erlaubt, ohne jetzt Informationen zu sagen, das ist thalamisch oder das ist kortikal, wirklich in allen Patienten die Informationen von allen Gehirnregionen mit einfließen zu lassen und uns gewisse Muster der Fehlaktivität, der pathologischen Veränderung zu quantifizieren. Und das ist auch, wo wir in den letzten Jahren viel Mühe und Zeit investiert haben, um diese Vorhersagekraft zu verbessern. Das heißt, das sieht so aus, dass wir, wenn wir diese Information nutzen, eine deutliche bessere Vorhersage als die klassische Atrophie oder die klassischen Läsionszahlen für die Gruppen und für einzelne Patienten hinbekommen.
Und welche Sequenzen braucht ihr dafür? Ist das was, was wir in der Routine messen? Oder ist das etwas, was jetzt wieder den Neuroradiologen fordert, eine halbe Stunde extra Messung einzuplanen?
Nein, das ist genau das Schöne dabei, dass wir auch wirklich die Routinesequenzen, diese 3D-T1-Aufnahmen verwenden können. Die können wir, ob sie dann in Münster, Düsseldorf, Mainz oder an anderen Standorten aufgezeichnet sind, wir können die analysieren, die können wir auch zusammentun, um die Patientenzahlen zu erhöhen, um die Grundlage für die therapeutischen Entscheidungen zu vergrößern. Das heißt, das ist eine Sequenz, die 7-8 Minuten dauert oder mit den neuesten Entwicklungen, wenn wir die Sequenz nochmal weiter trainieren, auch noch kürzer, wirklich für diese Vorhersagekraft es hinzubekommen.
Jetzt habe ich mich im Vorfeld auf unser Gespräch versucht, so ein bisschen einzulesen, habe gelernt, dass es eben Netzwerke gibt, die ihr lokal eine Rolle spielen und dass es dann aber auch Netzwerkverbindungen gibt, die eher sozusagen über eine weitere Strecke im zentralen Nervensystem laufen. Kannst du uns da vielleicht jetzt, ohne zu technisch zu werden, so dass man es noch verstehen kann, sagen, was ihr da findet an Kompensationsmechanismen oder eben auch an Dekompensation im Laufe einer multiplen Sklerose?
Richtig. Das Schöne dabei ist, dass wir wirklich Muster finden, die recht charakteristisch für die multiple Sklerose sind. Das heißt, über die Zeit sehen wir eine Zunahme der Homogenität der Atrophie regional, so das heißt, die Atrophie, die findet regional statt. Und longitudinal findet eine Heterogenität der Struktur statt. So das heißt, wenn wir dieses Quotient bilden von lokal und global, können wir genau diese quantifizierbare, messbare Variablen jeden einzelnen Patienten den Verlauf, um therapeutische Antworten zu quantifizieren. Letztendlich liegt eine Zahl, die wir den Patienten mitgeben können und sagen, gut, das ist eine wichtige Information für den weiteren Verlauf. Da müssen wir aufpassen, da müssen wir reagieren.
Jetzt mal fast ketzerisch gefragt, müsste man jetzt die klinischen Studien, die in den letzten Jahrzehnten durchgeführt wurden und wo wir eben diese T1-3D-Datensätze zur Verfügung haben, hinsichtlich dieser Netzwerkaspekte nicht nochmal analysiert werden, weil das ist ja eine Entwicklung, die sicher in den älteren Studien so keine Berücksichtigung, was die Analyse betrifft, gefunden hat, obwohl die Daten ja eigentlich vorliegen müssten.
Absolut. So, das ist wirklich so. Wir kennen diese Algorithmen von Google, Amazon und größeren IT-Giganten. Die haben nur dann funktioniert, wenn wirklich eine ausreichende Menge an Informationen da waren. Deswegen absolut notwendig, dass man da Synergien, dass man wirklich zu einem Schulterschluss kommt und auch die Informationen, die vorhanden sind, dass man sie gemeinsam reanalysiert und die Informationen, die da noch versteckt in diesen Bildern, in den klinischen Verläufen stecken, dass man sie erneut sich anguckt mit den therapeutischen Entwicklungen von heute, die wir haben. Letztendlich genau eine Flexibilität, eine dynamische Entwicklung der Wissenschaft, die wir nicht nur prospektiv, sondern wirklich diese Informationsbasis, die wir von Jahren gesammelt haben, dass die nicht irgendwo auf eine Festplatte bleibt, sondern auch wirklich für die Patienten von heute auch verwendet werden kann.
Da möchte ich nochmal nachfassen. Wir haben ja auch versucht, in den einzelnen Ländern möglichst große Kohorten zu bilden. Also für eure Arbeiten, wo du sagst, je größer das Datenrepositorium, auf dem die Algorithmen trainiert werden, desto besser die Aussagekraft. Welche Rolle spielen da solche Konstrukte wie das Kompetenznetzwerk Multiple Sklerose beispielsweise?
Absolut. So, das ist eine ganz wichtige, ganz entscheidende Entwicklung gewesen, wo wir Patienten von Anfang an direkt mit der Diagnosestellung longitudinal uns angeguckt haben. So ist die Wissenschaft von heute und so muss auch die Wissenschaft von morgen erfolgen. Notwendig, longitudinal zu gucken. Letztendlich müssen wir aber auch noch sagen, dass die Zahlen, das heißt wirklich, damit die Algorithmen performen, damit wir noch weitere Informationen, wenn es Richtung Korrelation mit dem genetischen Marker, wenn es Fragestellung in Relation zu therapeutischen Verläufen, dann müssen die Zahlen erhöht werden. Deswegen sind da paneuropäischen Initiativen oder auch wirklich globale Initiativen, wo die Kollegen aus Europa, USA und kooperierenden Zentren zusammenkommen und diese Fragen stellen und die gemeinsam beantworten.
Jetzt ist euch in den letzten Jahren ja auch gelungen, den Plexus choroideus nochmal in den Fokus zu nehmen. Den hatte ich immer so abgespeichert. Der ist dafür da, Liquor zu produzieren und sonst für so viel mehr nicht. Jetzt kommt ihr aber irgendwie mit der Information, dass das ein guter Marker ist, im Menschen zunächst, um eben auch Erkrankungsverläufe der multiplen Sklerose mit beurteilen zu können. Kannst du da noch was zu sagen?
Ja, letztendlich, das ist, was wir machen. Wir suchen Lösungen für die Patienten, aber wir suchen auch mechanistische Antworten, wie es zu solchen oder anderen Verläufen kommt. Warum haben einige Patienten einfach eine andere Aktivität, andere Verläufe? Und das ist, was wir wissen, dass letztendlich wirklich diese Verbindung zwischen der Peripherie und dem zentralen Nervensystem bei der Multiple Sklerose eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Und da gibt es aber auch nicht viele Verbindungsstellen quasi, wie die Immunzellen quasi aus der Peripherie ins zentrale Nervensystem rübergehen können. Und da gibt es auch nicht viele Stellen, wo wir sagen können, okay, da können wir therapeutisch einwirken, damit wir genau diese Verläufe verändern können. Und Plexus choroideus, das ist, was wir pathomechanistisch wissen, dass das auch noch zusätzlich zu der Liquorproduktion, dass das genau eine Struktur ist, die für dieses Crosstalk, für diese Kommunikation zwischen Peripherie und Zentral eine entscheidende Rolle spielt. Deswegen haben wir uns gefragt, tierexperimentell und auch human, gibt es da Charakteristika, gibt es da Veränderungen in der akuten Neuroinflammation oder gibt es da Zusammenhänge, die auf lange Sicht die Neurodegeneration vorhersagen? Und ja, das ist ihm wichtig, auch im Leben wichtig, dass man hier wieder auch Glück hat. Und letztendlich, das ist, was wir sehen, dass wir nicht invasiv wirklich bei Patienten die Plexusstrukturen auch mit Hilfe von Kernspinbildgebung charakterisieren können und auch mit Hilfe von tierexperimentellen Studien dann auch genau die Mechanismen, die auch für die Neuroinflammation im Plexus choroideus die Rolle spielen, dass wir einfach die Vorgänge besser erklären können und dann vielleicht zukünftige therapeutische Lösungen für die Patienten liefern können.
Ja, ich habe das mit Freude gesehen, dass ihr das Ganze auch in die Maus übertragen konntet und in ein Mausmodell der Multiplen Sklerose. Wir reden hier oft vom translationalen Roadblock und wissen natürlich, dass alles das, was in einer Maus modelliert wird, die Komplexität der Erkrankung der Multiplen Sklerose nicht zu 100% abbilden kann. Aber offensichtlich ist es für einen Plexus choroideus schon so, dass man da auch Verläufe und Entzündungsreaktionen in der Maus sehen kann und damit ja offensichtlich dann auch die Chance hat, in der Maus molekularbiologische Untersuchungen durchführen zu können, was vielleicht human oder offensichtlich human nicht möglich ist. Und dann seid ihr ja diesen Schritt weitergegangen und habt dann in den Tieren den Plexus choroideus auch sozusagen rausgenommen und molekular weiter charakterisiert. Kannst du da schon einen gewissen Ausblick geben oder ist das alles noch in process?
Nein, absolut. Das ist unser Hauptproblem human, dass wir letztendlich unsere Endstruktur, was uns interessiert, das heißt das Gehirn, dass wir das nicht ohne weiteres untersuchen können. Postmortem-Studien sind möglich, aber letztendlich ist das methodisch und auch von der Komplexität von den Vorgängen, das sind nicht auch die Mechanismen, die bei jungen Patienten, die bei Patienten direkt mit der aktiven Erkrankung abläuft. Deswegen brauchen wir diese translationalen Studien, deswegen brauchen wir und greifen auf diese tierexperimentellen Modellen. Letztendlich, die Translation ist nicht einfach und Bildgebung, translationale Bildgebung hilft da, translationale Elektrophysiologie hilft da und das ist aber auch der Vorteil, dass wir tierexperimentell auch die wunderschönen molekularbiologischen Methoden, die in den letzten Jahren hinzukommen, wo wir uns die Exprimierung auf einzelnen Zellen oder an Zellpopulationen oder an Clustern von gewissen Zellen, die aktiviert zum Beispiel sind oder mit der Neurodegeneration gewisse molekulare Veränderung abfangen. Und das ist dann tierexperimentell möglich. Und wenn wir das dann mit den humanen Verläufen dann in Verbindung bringen können, dann überspringen wir einige Stufen. Und so ist auch die Arbeit, die wir in den letzten Jahren verfolgt haben, in dieser Hinsicht relevant und unterstützend da war, dass wir von diesen molekularbiologischen bis zu den klinischen Verläufen in den Patienten die Möglichkeit hatten, das voranzubringen.
Und wir haben ja zumindest noch, sagen wir mal, eine Brücke zwischen Mensch und Tiermodell. Das ist wahrscheinlich der Liquor, der ja nun irgendwie direkt mit dem Plexus choroideus zusammenhängt, sodass man zumindest auch da nochmal ein bisschen eine Brücke zwischen den Spezies bauen kann. Also ich finde das extrem interessant, weil man ja auf der einen Seite sagen kann, wer rein tierexperimentell eine solche Fragestellung angeht, der wird nie diese Translation wirklich belegen können. Auf der anderen Seite, wer jetzt rein human arbeitet, wird, was die molekulare Tiefe betrifft, wahrscheinlich an irgendeine Grenze kommen und diese Brücke hinzukriegen über so einen translationalen Ansatz vom Modell dann zur Erkrankung und innerhalb der Erkrankung zum Individuum ist ja eine große Aufgabe, muss ich sagen, aber sicher eine, die viel, viel Potenzial birgt. Wir haben jetzt noch die Möglichkeit, vielleicht noch einen kleinen Ausblick, was sind die nächsten Sachen, die dich interessieren werden oder wo du siehst, wo die Richtung deiner Forschung, deiner Arbeitsgruppe hingeht?
Absolut so. Das ist wirklich wichtig, dass man nicht nur im Modellhaften bleibt. So deswegen sind die Biomaterialien, ob das die Analysen von den Blutsubpopulationen, ob das noch die gezielteren Analysen aus dem Liquor, ob das über Zellreihen Ausprägungen von Proteinspektra, von Lipidspektra, wo wir genau dann auch bei Patienten und Patienten die diese mechanistische dann testen können. Und letztendlich aber auch nicht nur im Experimentellen bleiben, sondern einfach auch die Erkenntnisse dann auch für die therapeutische Lösungen für die Patienten. Und da denke ich schon, dass diese translationale Forschung weiterhin gestärkt und noch mehr und noch schneller diese Brücke zwischen den tierexperimentellen und humanen Ergebnissen und die Translation in die Klinik ermöglicht werden soll. In der Zusammenarbeit zwischen Industrie, zwischen den Universitäten, zwischen der Landschaft, zwischen den Standorten, die zusammenrücken, diese große Kohorten ermöglichen und wirklich für die Patienten die Lösungen von morgen generieren. So, das ist so ein bisschen mein Traum, das ist so ein bisschen mein Wunsch, dass wir weiterhin dranbleiben und uns mit den Ergebnissen von heute nicht zufrieden geben.
Ja, vielen Dank. Das finde ich ein sehr, sehr schönes Schlussstatement. Auch nochmal der Aufruf eben, über die verschiedenen Zentren und über die verschiedenen Sektoren so zusammenzuarbeiten, dass es weniger um Standortpolitik, sondern vielmehr um gemeinsames Interesse zur möglichst optimalen Versorgung unserer aller Patientinnen und Patienten geht. Vielen Dank, das hat sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank, sehr, sehr gerne.
Das war also eine weitere Episode des Roche Nervennahrungspodcasts. Danke nochmal an Herrn Professor Sergio Croppa. Sie finden den Podcast auf allen gängigen Plattformen wie beispielsweise Apple, Spotify oder Google. Lassen Sie uns gerne eine positive Bewertung da. Wir sind in 2 Wochen wieder da, dann, wie gesagt, mit meinem Kollegen Professor Meurer aus Würzburg. Vielen Dank und tschüss.